Willkommen zur 87. Ausgabe des Megapixel-Foto-Podcasts. Mein Name ist Rainer, heute am Sonntag, den 27. Oktober 2019. Und heute geht es um mehrere Themen. Wie ihr wahrscheinlich schon in der Ankündigung und in den Shownotes gesehen habt, geht es heute um meine Erfahrung mit dem Sigma 30mm 1,4 E-Mount und dem 56mm 1,4 E-Mount, das ich mir vor kurzem gekauft habe. Beides ausprobiert an der Sony Alpha 6400. Und natürlich hat sich im Fotomarkt auch einiges getan. Es gibt Neuigkeiten von Olympus, von Fuji und von Tamron. Und damit möchte ich eigentlich beginnen. Nehmen wir nämlich die News von Tamron. Da sind neue Objektive für das Sony E-Mount angekündigt, gerechnet für die Vollformat-Version. Aber natürlich auch für APS-C nutzbar. Und zwar soll das ein 20mm, ein 24mm, ein 35mm und ein 70 bis 180 Zoom-Objektiv rauskommen. Die Preise stehen noch nicht fest, bis auf die 24- und 35mm Varianten. Die sollen jeweils 549 Euro kosten. Alle Optiken sind ohne Bildstabilisator abgedichtet und mit 2,8er Lichtstärke versehen. Also ganz klar eine Bereicherung für das E-Mount-Segment. Bildqualität steht noch aus, müssen wir gucken, was da rauskommt bei den ersten Tests. Aber immerhin positiv, dass Tamron sich hier ein bisschen mehr engagiert und da neue Optiken bringt. Ähnlich wie Sigma oder auch andere. Aber ich denke mal, die chinesischen Hersteller, da werde ich mal einen eigenen Podcast drüber machen, weil da gibt es auch hochinteressante Optiken von Samyang und Konsorten, was die taugen und was man damit machen kann. Aber bleiben wir mal bei Tamron. Tamron war in der Vergangenheit nicht so als hochqualitatives Unternehmen gesehen, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Ungefähr früher, als ich anfing zu fotografieren, gleichbedeutend mit Sigma, wobei Sigma sich ein bisschen entwickelt hat und da deutlich besser geworden ist, wie wir nachher auch sehen werden bei meinen Erfahrungswerten zu den beiden Optiken von Sigma, die ich hier an der 6400er habe. Das war früher ungefähr gleich. Inzwischen ist Sigma mit einem Teil der Reihe so ein bisschen ins Premium-Segment gewandert. Neben den Optiken, die ich habe, das 30 und 56mm Contemporary Line, also relativ aktuell, gibt es auch noch die A-Serie, die nochmal teurer ist, wo ich aber noch keine Bildqualität wirklich einschätzen kann. Aber Sigma geht dann auch dort ins Premium-Segment. Sowas vermisse ich ein bisschen von Tamron. Aber es ist ja eine Entwicklung. Also mal schauen, was da noch kommt. Wer also für das Sony FE, fürs Vollformat, eine günstige 2,8er Optik braucht, mit den Daten, die hier gibt, abgedichtet, der sollte sich das vielleicht mal angucken. Kommen wir zu den News von Olympus. Da war die Gerüchteküche ja schon länger am Brodeln. Und die Ankündigung hat sie auch gezeigt. Es gibt eine Olympus OMD, der Nachfolger der Mark II, besser gesagt die Mark III. Und die Mark III wurde in einigen Punkten verbessert. Wenn wir nochmal zurückgehen, wofür war Olympus eigentlich bekannt bei diesen Modellen? Das sind kleine, leichte fotografische Tools, besonders kompakt, mit einer sehr guten Bildqualität für MFT und mit sehr hoher Belastbarkeit und Stabilität. Bis zu minus 10 Grad frostsicher, also man konnte da wirklich in raue Umgebungen gehen. Die Kamera war natürlich abgedichtet, genauso wie die Optiken, die damit kamen. Das war eigentlich schwer noch zu verbessern, zumal die Innovationssprünge bei Olympus nicht so hoch waren in der Vergangenheit. Und jetzt bei dem neuen Modell, bei der Mark III, fragt man sich auch, wo ist da die Innovation? Was hat man gemacht? Der Unterschied zur Mark II ist, es wurde im Wesentlichen ein neuer Sensor verbaut. Der hat jetzt 20 Megapixel, das ist der aktuelle MFT-Sensor, wie er auch bei den größeren Modellen, bei der EM1 zum Einsatz kommt und auch bei den Panasonic-Modellen. Das zum einen, und mit dem Sensor hat man natürlich auch die Autofokus-Messfelder verbessert. Es gibt jetzt mehr wie früher, hat sich also wesentlich verbessert. Es gibt noch ein paar weitere Funktionen, die mit dem Sensor einhergehen. Diese Pro-Capture-Funktion, die praktisch eine höhere Serienbildrate ermöglichen. Die Bildstabilisierung hat sich ein bisschen verbessert, auch durch den neuen Sensor. Und was natürlich für die Leute, die Video drehen, wichtig ist, es gibt eine 4K-Videoaufnahmemöglichkeit mit 30p, also 2160 sogar, mit 30p und bei Full HD mit 120 Bildern pro Sekunde. Ist schon mal nicht schlecht. Der Sucher hat sich auch geändert, war früher LCD, der war immer ein bisschen grenzwertig. Im Sucherbereich war Olympus nie so gut wie der Rest der Welt. Aber hier hat man auch nachgezogen und hat jetzt einen OLED-Sucher eingebaut. Die Kartenanbindung hat jetzt UHS Typ 2, ist also ein bisschen schneller. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Das Gewicht ist in etwa gleich geblieben, ist ein bisschen kleiner geworden. Das Gewicht 414 Gramm liegt wohl darin, dass die Gehäusematerialien zu Ungunsten verändert wurden. Es gibt mehr Kunststoff. Gleichwohl soll die Kamera genauso robust sein wie früher und auch die gleichen Eigenschaften haben, was Abdichtung angeht und auch Frostsicherheit. Sie ist ein bisschen dicker geworden. Sie ist 5 cm ein bisschen dicker, statt 3,5 wie früher. Das hat sich also verändert. Die Mark II kam vor 4 Jahren raus. Das Ding ist jetzt nagelneu, ist auch 100 Euro teurer. Ich glaube, 1.099 soll sie kosten oder 1.199. Ist natürlich schon wesentlich teurer als jetzt eine OMD Mark EM5 Mark II, wie sie jetzt erhältlich ist. Wenn man jetzt neu einsteigt, würde ich aber aufgrund der Daten, die ich eben vorgelesen habe, doch eher zur Mark III tendieren, weil die doch ein bisschen zukunftssicherer ist und ein bisschen schneller. Weiteres wird man dann sehen, wenn die finalen Modelle draußen sind. Mit neuen Sensoren kommt in der Regel auch eine neue Firmware. Wenn hier eine neue Autofokus-Einheit drin ist, bedeutet das auch, dass der wahrscheinlich schneller arbeitet, der Fokus, und genauer arbeitet und dass dann auch bestimmte KI-Elemente drin sind, was dann Gesichtserkennung und so weiter angeht. Also da müssen wir mal schauen. Insofern, ich würde erst abwarten, ob man unbedingt ein Update braucht, wenn man die Mark II schon hat zum Mark III. Ich denke mal, das sollte man sich dann angucken, ob die Bedienung und die Features wirklich so viel besser sind, dass es sich dann bei dem eigenen fotografischen Sujet auch lohnt, abzugraden, weil es ja doch ein bisschen Geld ist, das man da investiert. Also in der Summe hat Olympus hier auf aktuelle Technologie, wie sie bei anderen MFT-Kameras schon zum Einsatz kommt, abgegradet. Ist mehr eine Evolution statt eine Revolution. Muss man mal sehen, was dann bei der Bildqualität rauskommt. Ich schätze mal, die werden etwa vergleichbar sein, ein bisschen mehr Details aufgrund des Sensors, aber nicht wesentlich unterschiedlich. Ja, kommen wir zu den Apple unter den Fotoapparaten, nämlich der Fuji-Kamera, der X-Pro3, die angekündigt wurde. Früher gab es eine X-Pro2, die kennt ihr vielleicht noch, ist in 2016 rausgekommen, Anfang 2016, ist schon ein bisschen her. Und jetzt gibt es eine X-Pro3. Die Gerüchteküche hat es vorher schon gesagt, ich habe damit auch gerechnet. Eine Kamera, die sehr auf Retro, auf Messsucher-Style ist, die auch so einen Hybrid-Sucher hat, optisch und elektronisch. Ich habe noch nie durchgeguckt, deswegen will ich mir hier kein Urteil erlauben, ob das Sinn macht oder nicht. Man kann umschalten, jeweils die Modi, dann, wenn man durchguckt, wofür das eine das andere gut ist. Ich habe mich halt an die elektronische Variante gewöhnt, weil ich dort alle Bildparameter eingeblendet bekomme. Muss aber jeder selber wissen, ist eine Sache der Bedienung. Das muss jeder gucken für sich. Und das würde ich auch raten bei so einem Teil, weil das nicht ganz billig ist. Kostet 1900 Euro. Und da würde ich schon mal gucken, taugt das was oder taugt das nicht? Und ist das von der Bedienung her das Richtige für mich? Was hat sich geändert zur X-Pro2? Es ist einfach ein neuer Sensor reingekommen. Ein BSI-Sensor mit 26 Megapixel. Es gibt mehr Phasen, AF-Felder und mehr Pixel. Das heißt, das wurde extrem verbessert. Es gibt der ganze Sensor, wird praktisch ausgelesen für die Autofokus-Auswertung. Das ist schon mal sehr gut. Die Bildrate hat ein bisschen zugenommen, macht 3 Bilder mehr, also 11 Bilder pro Sekunde. Mit elektronischem Verschluss 30 Bilder pro Sekunde. Und es wird eine Videoaufnahme gemacht in 4K. Hat einen elektronischen Sucher, der wurde auch verbessert auf 3,69 Millionen Punkte statt 2,36 früher. Und ansonsten hat sich das Gewicht ein bisschen verbessert, aber das war es auch schon. Hier auch liegt die ganze Evolution eigentlich in der Software, die verwendet wird. Das heißt, man hat neue Sensoren und mit neuen Sensoren, mit einem anderen Sensor-Layout kann man neue Features implementieren und damit neue Software realisieren, die wiederum intelligenter reagiert, 4K möglich macht und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Dinge, die heute eigentlich schon Standard sind, aber die jetzt Fuji nachgezogen hat. Die Frage, die sich stellt, wenn man die X-Pro2 sieht und die X-Pro3, warum sollte man upgraden? Ich habe mir da diverse Videos schon mal angeguckt im Vorfeld, ohne dass ich es selber getestet habe. Das ist also keine wirkliche Wertung, die ich mache. Die Aussage war nur, wenn ihr Videos nehmt oder wenn ihr Videos aufnehmen wollt, nehmt die X-T3 statt die X-Pro3, weil die X-T3 doch mehr Möglichkeiten hat. Die X-Pro3 ist also ein Tool für Fotografen, weitestgehend. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass das Display nur nach unten klappbar ist. Man kann es also nur runterklappen, also wenn man die Kamera nach oben hält, dass man irgendwie drauf gucken kann. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was es soll. Kann mir ja jemand von euch mal erklären, warum man das nur so gemacht hat und nicht anders ausgeprägt hat. Vielleicht ging es baulich nicht anders, weiß ich nicht. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ein neues Update für die Kamera. Das ist keine Einstiegskamera von Fuji. Das heißt, ich nehme an, Fuji adressiert hier Leute, die schon eine Fuji-Kamera haben und ein bisschen upgraden wollen. Ich frage mich nur, wohin, weil die X-T3 ist nicht viel schlechter. Gut, muss man mal sehen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann Vergleichstests. Und es kommt ja auch immer auf die Bedienung an. Das Ding erinnert mich so ein bisschen an die Pen F von Olympus vom Aussehen her. Sehr Retro-Style, Messsucher-Style, auch vom ganzen äußerlichen Aufbau, auch mit diesem optischen Sucher, der da eingebaut ist, diesen Hybrid-Sucher. Muss man mal sehen. Also für mich wäre es nichts, aber Fuji macht fantastische Kameras. Die Bilder kennt jeder von uns. Die haben eine tolle Bildqualität, tolle Optiken. Preise sind so in der Range. Naja, die sind schon ziemlich teuer. Also hier 1900 Euro. Gut, eine Alpha 6600, ist auch ziemlich teuer. Naja gut, also im APS-C-Segment on top. Und das ist ja so die fotografische obere Mittelklasse, über die wir hier reden. Gut, schauen wir mal an. Also es wird bestimmt fantastische Bilder geben. Bedienung müsst ihr euch angucken, geht in den Laden, schaut es euch an. Werde ich auch mal machen, weil es mich doch stark interessiert, was Fuji da geritten hat, das Ding rauszubringen. Und ich würde gerne mal mit testen, wie man damit umgehen kann, mit diesem Hybrid-Sucher. Vielleicht ist ja wirklich irgendwo eine Innovation, die wirklich was taugt. Okay, das soweit zu den News. Es gibt zwar noch jede Menge Optiken, die angekündigt wurden von Drittherstellern, aber die sind eher zweitrangig, zumindest für mich nicht so interessant, dann will ich auch nicht drüber berichten. Kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema von heute, nämlich den Sigma-Optiken, die ich zu meiner 6400 gekauft habe. Ich hatte die 6.4er ja mit dem Kit 18 bis 135 gekauft, mit Bildstabilisierung. Und wusste, na gut, da kommen noch ein paar Festbrennweiten dazu. Dann hatte ich relativ kurzfristig das 30mm 1,4 für E-Mount gekauft. Und jetzt das 56mm 1,4 von Sigma. Das 30mm kostet 2,99, das 56mm 3,99. Die Optiken sind relativ erschwinglich. Das ist die Contemporary Line, wie ich vorhin schon sagte. Es gibt noch die Art-Serie, die ist nochmal oben drüber, kostet mehr, teilweise mehr als das Doppelte von Sigma. Ob sie wirklich auch das Doppelte leisten, weiß ich nicht. Die sind zumindest von den ganzen Haptiken und von den Anschlüssen außen oder von den Möglichkeiten, die man sieht, da ist so eine Entfernungsskala drauf und so weiter. Das haben diese Optiken nicht. Die sind einfach schlicht schwarz und das war's. Keine Entfernungsskala drauf, nix. Ist ganz normal schlichte Optik, aber halt 1,4er Lichtstärke. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Clou, die Bildqualität der Optiken. Um es vorab zu sagen, die hat mich echt umgehauen bei dem Preis jeweils. Das hat es früher so nicht gegeben aus meiner Wahrnehmung heraus. Und das Ding ist auch zum Beispiel das 56mm, wenn man Tests sieht, mit dem 50mm 1,8 vom Sony, also das ursprüngliche, da kann das Sigma locker mithalten und ist sogar schärfer. Natürlich haben 1,4er Optiken an den Bildrändern immer ein bisschen Nachteile, wird da unschärfer, wie im Zentrum, das ist klar. Mit Abblenden wird schärfer, dann hat man halt nicht mehr die Lichtstärke, aber das sei nur technisch erwähnt, spielt also hier für mich keine Rolle. Ich habe ein bisschen mit den Kameras, mit den Optiken gespielt an meiner 6,4er und so weiter und möchte jetzt mal im Detail drauf eingehen. Die Haptik, wie ich schon sagte, diese ist massiv, ist relativ, ja, ist nicht wuchtig, die Größe ist angenehm für eine 6000er Serie von den Sony Alphas durchaus geeignet, wirkt nicht übergroß, wirkt auch nicht zu klein, ist okay. Das ganze Ding fasst sich sehr gut an, ist jetzt kein Vollmetall-Feeling, aber es fasst sich sehr gut an, immer gemessen am Preis. Ich würde für die Haptik eine 4 von 5 geben, auch weil das relativ gut einrastet. Wenn ich die Optiken tausche, sitzt relativ fest, da wackelt nichts, klappert nichts, hat Sigma gut gemacht. Also Haptik 4 von 5 Sternen. 5 Sterne ist für mich das Optimum, 4 Sterne ist immer gemessen am Preis-Leistung, ist okay. Gewicht und Größe, wie ich eben schon sagte, bekommt bei mir auch 4 von 5 Sternen. Und zwar beide, also sowohl das 30mm wie das 56mm ist ganz klar noch in der Range, dass man es gut benutzen kann und in der Tasche mitnehmen kann. Die Bedienung, die bekommt von mir auch 4 bis 5 Sterne und zwar, also 4 von 5, weil der Autofokus zusammen mit der Kamerafirmware wirklich gut funktioniert. das fokussiert wirklich treffsicher und genau. Die Fokusgeschwindigkeit ist relativ hoch. Da gibt es also auch, wenn es eine Third-Party-Lens ist, also ein Dritthersteller, gibt es kein Problem. Das Zusammenspiel mit der Software der 6400 funktioniert an sich reibungslos. Da kann man eigentlich, wie wenn ich eine Sony-Linse dran habe. Der einzige Nachteil an diesen Linsen ist, muss man ganz klar sagen, die haben keinen Bildstabilisator. An der 6400 natürlich ein klarer Nachteil. Hätten die einen Bildstabilisator, würden die von mir 5 von 5 Sternen für die Bedienung bekommen, weil das nämlich wirklich fast perfekt ist, hat Sigma sehr gut angepasst. Die Bildqualität, das Wesentliche daran, bekommt von mir auch 4 von 5 Sternen. Die ist nämlich rattenscharf. Also die Dinger sind ultrascharf. Wunderschönes Bokeh oder schönes Bokeh, nicht wunderschön. Das ist gemessen am Preis wirklich der Knaller. Und die Sony-Optiken, die es in der Price Range auch gibt, es gibt von Sony auch ein 50-1,8 zum Beispiel für 280 Euro. Das kommt da meiner Ansicht nach, wenn ich Testbilder sehe, nicht ganz mit. Das heißt, Sigma übertrifft hier sogar noch den eigenen Hersteller in der ungefähren Price Range. Deswegen bekommen die 4 von 5. Die bekommen keine 5, weil ein bisschen geht immer noch, besser geht immer noch. Das wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Das sind sehr gute Optiken, aber 4 von 5 ist okay. Nachteil ist wirklich an diesen Dingern, es ist kein Stabi und die Dinger sind nicht abgedichtet, wobei die Kamera ja auch nicht richtig so abgedichtet ist. Aber gut, also kein Bildstabilisator, keine Abdichtung. Das sind die wesentlichen Nachteile. Insgesamt Wertung von mir 4 von 5 Sternen. Das heißt, wer von euch irgendwo Street-Fotografie macht, ja, also ein 30er braucht und sagt, okay, so mit 45, 50 Millimeter umgerechnet auf Kleinbild fühle ich mich wohl und will Street-Fotografie machen. Das ist so eine Allround-Linse, mit der kann man auch gut Videos drehen, ideale Entfernung kann man damit realisieren, sowohl Indoor wie auch Outdoor. Für den ist es sowieso so eine Art Muster, so eine Must-Have-Lense und die 56 ist halt eine tolle Porträt-Brennweite. Wer gerne Porträts macht, seine Familie fotografiert, seine Kinder, seine Haustiere oder halt auch andere Menschen, für die ist die Optik auch sehr gut geeignet. Vorausgesetzt immer, muss man immer sehen, auch bei 1,4er Lichtstärke, dass genug Licht dabei ist. Das heißt, ich habe mich da auch schon verschätzt, dadurch, dass kein Bildstabilisator drin ist, muss man da sehr genau aufpassen. Zur Not dreht man die ISOs ein bisschen höher, ist bei der 6,4er ja eh kein Problem, weil das Rauschen eh relativ spät einsetzt bei dem APS-C-Sensor und mit RAW kann man auch noch einiges rausholen. Das heißt, für mich sind diese Optiken zusammen mit der 6,4er, an anderen habe ich es nicht probiert, wie das Zusammenspiel mit der Firmware dort funktioniert, mit der Kameraelektronik, aber bei der 6,4er ideale Must-Have-Optiken. Also ich kann sie nur jedem empfehlen, die Bildqualität, die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich für das Geld, was man da ausgibt. Und es war kein Fehlkauf. Ich werde mir irgendwann auch das 16mm 1.4 kaufen von Sigma, wahrscheinlich. In der Klasse gibt es eh nichts Vergleichbares zu diesem Preis, so um die 400 Euro, 370 Euro derzeit, weil ganz einfach ich dann mit 3 Prime-Lenses, Festbrennweiten, eigentlich meine ganze Arbeit erledigen kann. Das 18 bis 135 Bildstabilisierten nehme ich dann für Video. Ich mache also kein Run-and-Gun-Shooting, wo ich die Kamera in der Hand halte und dann filme. Das mache ich nicht, da habe ich andere Möglichkeiten, da nehme ich nicht das Ding. Aber es ist im Prinzip halt so eine Allround-Linse, die man immer dabei haben kann. Und wenn man einfach mal so losgeht und fotografieren will oder ein Video drehen will und die Bildstabilisierung halt braucht, weil ich gerade kein Stativ oder ein Einbeinstativ habe, nutze ich das relativ gut. Aber ansonsten sind die 3 Prime-Lenses wirklich ihr Geld wert. Das 16mm werde ich dann noch besprechen, wenn ich es gekauft habe. Allerdings die Bilder, die ich im Internet gesehen habe, sind auch toll. Also die 30 und 56mm Optik von Sigma, kann man sagen, guter Job gemacht. Das hätte ich eigentlich von Sony erwartet, auch zu dem Preispunkt, meinetwegen ein bisschen höher. Wenn Sony so etwas anbieten würde, in der Qualität mit integriertem Bildstabilisator, würde ich auch ein 100er mehr ausgeben oder 150. Leider gibt es das so in der Art nicht, auch nicht in der Qualität. Also muss man auf Sigma ausweichen, was im Übrigen auch viele tun im Netz. Viele besprechen das, auf YouTube können mal gucken und es kommt relativ gut weg. Ich habe heute, war ich auf einer Gourmet-Messe bei einem Freund, der hat eine eigene Kaffeemarke, die hat er da vorgestellt und verkauft. Übrigens, wenn ihr mal guten Kaffee haben wollt, nennt sich Guggenheimer Coffee. Also eigentlich Espresso-Bohnen, wenn ihr einen Kaffeeautomat habt. Das ist echt lecker. Findet ihr auf Amazon oder halt auf dem Online-Shop bei ihm. Ich habe das Ganze mal verlinkt in den Shownotes. Ist so ein Geheimtipp. Bekommt er nicht im Supermarkt, aber bekommt er online. Trinke ich sehr gerne. Schmeckt wirklich lecker. Bekomme hierfür kein Geld von ihm oder sonst wie. Das fiel mir nur gerade ein. Wenn ihr auf Kaffee steht und ab und zu mal gerne ein Tässchen trinkt oder guten Espresso haben wollt, da will man ja immer Varianz haben, schmeckt mal da rein, das ist wirklich toll. Okay, also in der Summe 4 von 5 Sternen. Gutes Investment, wenn ihr was für Weihnachten sucht, für eure Sony E-Mount, für die APS-C-Linie, schaut euch die Dinger mal an. Vorteil, ich war im Fotoladen, konnte die da draufschrauben, testen, gucken, wie sie funktionieren. Ein No-Go war für mich gewesen, wenn zum Beispiel der Autofokus nicht richtig funktioniert hätte, das Grotten lahm gewesen wäre und so weiter und so fort. Deswegen bin ich bei Tamron mal gespannt, wie das Ganze funktioniert, gerade in Verbindung mit APS-C. Die sind ja für Vollformat gerechnet und entwickelt worden, wie das da funktioniert. Aber das hat mich im Laden schon überzeugt, sodass ich dann kurzerhand auch zugegriffen habe. Also, da halte ich euch am Laufenden, wie das Ganze wirkt. Ich werde die nächsten Wochen mit den beiden Optiken und irgendwann mit dem 16mm rausgehen, fotografieren. Und bei Porträts ist halt immer so eine Sache. Habt ihr meinen DSGVO-Podcast gehört, immer die Einwilligung der Person, die kann man schlecht online stellen. Aber ich werde es auf andere Wege lösen, um euch das Bokeh mal zu zeigen und wie eindrucksvoll das ist. Also für das Geld in der Summe, muss man sagen, anständiger Job, faires Preis-Leistungs-Verhältnis, der Kauf ist kein Fehler, kann ich euch nur zu raten. So, das war es auch schon für diese Folge diese Woche. Nächste Folge in 14 Tagen. Ich wünsche euch alles Gute. Macht was draus. Jetzt kommt der Herbst, es wird kälter. Die Zeitumstellung habt ihr hoffentlich gut verbracht. Und ich denke mal, wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, nächste Woche. Und bis denne.